Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Professor Dr. David Matusiewicz. Professor Dr. David Matusiewicz zählt zu den bekanntesten Köpfen der digitalen Gesundheit in Deutschland. Mit 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Gesundheit ist er die Stimme der digitalen Medizin. Sein letztes Buch, Zukunft Apotheke, wurde beim Gesundheitswirtschaftskongress 2024 ausgezeichnet. David Matusiewicz kann als Keynote-Speaker, Moderator und Berater gebucht werden. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes und unter dxmg.de.
Wir sprechen heute über eine Volkskrankheit mit Schattendasein. Welche könnte das sein? Das ist die Gicht. Da gibt es jetzt eine neue Leitlinie zu.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 26. September.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Wir haben uns für euch ganz frisch die neue S3-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Gicht vorgenommen, veröffentlicht bzw. federführend da veröffentlicht von der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und klinische Immunologie, ist erschienen jetzt relativ frisch im August 2024 und wir haben auch mit der Koordinatorin der Leitlinie sprechen können. Das ist Dr. Ute Kilz. Sie ist Rheumatologin und Oberärztin im Rheumazentrum Ruhrgebiet am Marienhospital in Herne an der Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum. Und sie sagt uns gleich zum Start, bei der Gicht ist es ja besonders interessant. Obwohl es eine Volkskrankheit ist, ist das in ihren Augen so ein bisschen ein Mauerblümchen und erfährt weder wissenschaftlich noch im Versorgungskontext den Stellenwert, den es eigentlich haben sollte, um wirklich alle Patientinnen und Patienten zu behandeln. Und da sieht sie in der Versorgungslandschaft noch viel Luft nach oben. Und wir versuchen jetzt heute hier zum ersten Kaffee des Tages das ein Stückchen weit zu ändern und sprechen über die Gicht. Erstmal natürlich zum Reinkommen. Wie viele Menschen in Deutschland sind eigentlich davon betroffen? Man geht von so 1-2% der Bevölkerung aus. Klingt jetzt mal nicht viel, ja, 1-2%, aber in Zahlen sind das natürlich eine Menge Menschen. Was ist die Ursache der Gicht? Das auch ganz kurz nur als Refresher. Eine zu hohe Harnsäurekonzentration, die letztendlich wiederum zum Ausfall von Harnsäurekristallen führt. Die sind wiederum eigentlich schmerzfrei, diese Ablagerungen an Gelenken, Sehnen und Knorpelgewebe, aber sie sorgen für eine entzündliche Abwehrreaktion. Das tut dann weh. Und wenn das nicht adäquat behandelt wird, dann resultiert daraus so eine entzündlich rezidivierende Erkrankung. Im akuten Gichtanfall hat man eigentlich immer eine reduzierte Alltagsfunktionalität, dementsprechend natürlich auch eine deutlich eingeschränkte Lebensqualität. Und wenn sie schwer verläuft, die Gicht, beziehungsweise nicht gut behandelt wird, dann kann es zu Gelenkdeformitäten kommen, die dann auch natürlich mit Funktionseinschränkungen einhergehen. Deshalb sollte primäres Therapieziel sein, Verhinderung von Gichtabfällen grundsätzlich, um langfristig Gelenkschäden vorzubeugen. Natürlich kann diese hohe Harnsäurekonzentration des Blutes auch systemisch, also nicht in Gelenken, Auswirkungen haben, zum Beispiel Nierenfunktionseinschränkungen bis hin zum Schaden und auch ein kardiovaskuläres erhöhtes Risiko mit einer erhöhten Sterblichkeit. Und jetzt kommen wir zur Leitlinie. Dazu sagte uns die Koordinatorin Ute Kilz, erstmal ist das was relativ Besonderes, denn zum allerersten Mal haben für die Gicht-Leitlinie Allgemeinmedizin und Rheumatologie dies in Zusammenarbeit erstellt und da eine evidenzbasierte Fassung vorgelegt. Denn sie sagte auch, ganz klar ist, es gibt Unterschiede im jeweiligen Behandlungssetting. Denn, so erläuterte sie weiter, die Gichtpatienten in der Allgemeinmedizin unterscheiden sich sehr wohl von denen, die zu Fachärztinnen, Fachärzten gehen. Grob gesprochen, sagte sie, sehen wir in der Rheumatologie die schweren Fälle mit Komplikationen oder bei einer unklaren Diagnose und Kolleginnen und Kollegen aus der Allgemeinmedizin betreuen den größeren Anteil der Patientinnen und Patienten, die da eben beim ersten Anfall zum Beispiel hingehen, wo es auch alles relativ unkompliziert verläuft. Und gerade bei der Therapiesteuerung, wenn es um verschiedene Medikamente geht, ist das wichtig, dass man da eben auch unterscheidet bzw. sich gut abspricht. Und jetzt zu den wichtigsten Punkten der Leitlinie. Erstmal Diagnostik. Wie sollte das ausschauen? Ist eine klinische Diagnosestellung in der Allgemeinmedizin, also in der hausärztlichen Praxis meistens, wenn es das erste Mal vorkommt, klassischer Gichtanfall und es gibt keine weiteren Differentialdiagnosen, die man ausschließen muss, dann reicht das so, wenn man die Klinik sieht, das klinische Bild voll ausgeprägt ist. Gibt es Unklarheiten, dann, so die Leitlinie, sollte eine Bildgebung erfolgen oder eine Gelenkpunktion oder die weitere Überweisung in die Fachdisziplin. Bei der Therapie geht's weiter. Da gibt es zwei grundlegende Komponenten, aus denen sich die Therapie zusammensetzt. Erstens die Behandlung des akuten Gichtanfalls. Zweitens natürlich die dauerhafte Senkung der Serumharnsäure. Und Uta Kilz sagte dazu, für den behandelnden Arzt heißt das, dass wir jetzt festschreiben, stelle die Diagnose, fang sofort an mit einer Behandlung des akuten Gichtanfalls und informiere aber die Betroffene über die Chronizität der Erkrankung und auch über die weiteren Therapieoptionen. Die Therapieoptionen beziehen sich dabei auf zwei Bereiche, nämlich Senkung der Serumharnsäure und auch die Modifikation des Lebensstils. Welche Medikamente empfiehlt die Leitlinie da so? Zur Senkung der Harnsäure im akuten Anfall erstmal zeitnah mit Colchicin behandeln, Glukokortikoide oder NSARs als Mittel der ersten Wahl. Und natürlich in Abhängigkeit davon, was für Komedikationen bestehen, ob es Komorbiditäten gibt oder andere Kontraindikationen. Wenn dann keine Verbesserung der Symptome auftritt innerhalb von 24 bis 72 Stunden, dann sollte schnell reevaluiert und natürlich die Therapie angepasst werden. Bei diesen ganzen Empfehlungen waren sich beide Fachbereiche, also Allgemeinmedizin und Rheumatologie, auch super einig. Das erzählte uns auch die Leitlinienkoordinatorin. Aber es gab einen Punkt, da gab es so ein bisschen, eben nicht Konsens. Bei der Treat-to-Target-Strategie für die Serumharnsäure. Da wird erstmal gesagt, mittels Xanthin-Oxidase-Inhibitoren sollte diese gesenkt werden, also die Serumharnsäurekonzentration, auf mindestens unter 6 Milligramm pro Deziliter. Bei der tophösen Gicht auf unter 5 Milligramm pro Deziliter. Aber an der Stelle sagte dann die Gesellschaft für Allgemeine Medizin, Moment, da müssen wir ein bisschen patientenzentrierter vorgehen, individuelles Risiko genauer abschätzen und Gichtlast adaptiert therapieren. Was dabei rauskam, erklärte uns Uta Kilz auch, es gibt jetzt ein gestaffeltes Stufenschema, je nach Schweregrad bzw. je nach Schwierigkeit den Zielwert zu erreichen, da hat man dann mehr Variationen und andere Optionen, zum Beispiel auch Uricosurica. Was Kilz aber eigentlich als die größte Herausforderung ansieht, das hat sie unserem Team von der Dosiswissen auch verraten im Gespräch, sie sagte, das ist eine Riesenaufgabe, die Patienten, Patientinnen dann entsprechend zu motivieren. Und zwar, dass sie dranbleiben, auch an einer Lebensstiländerung. Und sie gab auch zu, in erster Linie ist es nicht Aufgabe einer Leitlinie, beziehungsweise es steht in der Leitlinie nicht drin, da gesundheitspolitische Forderungen zu stellen oder zu formulieren. Aber sie sagte natürlich, schwingen die ein wenig mit. Denn so eine umfassende Versorgung kann nur geleistet werden, wenn es entsprechende Anpassungen in der Finanzierung gibt. Und natürlich auch solche Schulungsmaßnahmen überhaupt vorhanden sind. Dann nannte sie uns zum Schluss auch noch so drei Dinge, die sie sich von der Zukunft verspricht, beziehungsweise die sie sich sehr wünschen würde. Also zum einen die Änderung der Versorgungsstrukturen. Aktuell gibt es eine rein ärztlich-medizinisch basierte Versorgung, aber sie sagte auch, wir müssen zum Beispiel Diätassistenten, Diätberatung mit einbeziehen. Die BZGA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, könnte da auch großflächiger drüber informieren. Und sie sieht auch eine Zuckersteuer als eine sehr sinnvolle Sache an. Denn ein weiterer Aspekt bei der Prävention der Gicht ist die Vermeidung von Softdrinks unter anderem. Und sie sagte auch, die öffentliche Wahrnehmung muss einfach verändert werden. Ja, eine Patientenvertretung zum Beispiel, das wäre sehr, sehr wünschenswert für Gichterkrankung. Die gibt es zurzeit noch gar nicht. Und was es eben auch noch nicht gibt, ist eine breitere Evidenz. Das heißt, man bräuchte größere Untersuchungen, mehr Daten. Das war auch ein Punkt, weswegen die DGAM, also die Vereinigung für die Allgemeinmedizin, gesagt hat, wir können aber da jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, wenn wir da eine zielwertorientierte Behandlung haben oder empfehlen. Und wir wissen gar nicht, ob die wirklich für alle gut ist. Also da gibt es noch ein paar Punkte aufzuholen in der Therapie für die Gicht. Aber Leitlinie ist jetzt neu draußen, ist schon mal ein erster Schritt. Wenn ihr sie genauer anschauen wollt, wir haben sie natürlich für euch in den Shownotes verlinkt. Schaut da einfach rein. Und wenn ihr eh gerade dabei seid und nochmal ins Podcast-Portal eurer Wahl reinschaut, dann abonniert uns doch auch gleich, wenn ihr das noch nicht getan habt.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.